Deutschlandfunk.
Das war der Tag.
Und dazu begrüßte Jürgen zur Heide. Ungewöhnlich war sein Auftritt heute auf jeden Fall. Im Ballsaal des Élysées, also dem Sitz des französischen Präsidenten, waren rund 300 Journalisten aus allen Ländern eingeladen. Und 2,5 Stunden hat der französische Präsident dann Rede und Antwort gestanden, Fragen beantwortet. Genauso übrigens, wie er es in der jüngeren Vergangenheit im ganzen Lande getan hat. So etwas wie eine Reset-Taste für seine Präsidentschaft möchte er drücken. Das war eine der zentralen Botschaften. Und dann hat er noch das gesagt.
Il me semble que la meilleure orientation pour répondre aux besoins de justice fiscale n'est pas d'augmenter les impôts de tel ou tel, non, mais plutôt de baisser les impôts du maximum de nos concitoyens, en particulier de toutes celles et ceux qui travaillent au premier chef des classes moyennes.
Also die Kurzfassung der Übersetzung lautet Geld statt Gelb und die etwas längere Fassung lautet dann, er ist für mehr Steuergerechtigkeit und das heißt für ihn nicht, die Steuern zu erhöhen für diese oder jene, sondern vielmehr die Steuern zu senken für alle die, die arbeiten und das an erster Stelle genau für jene aus der Mittelschicht. Das also die wesentlichen Botschaften oder eine wesentliche Botschaft von Herrn Macron. Darüber werden wir Sie zu Beginn der Sendung informieren. Und dann haben wir noch unter anderem das Folgende. Eine Studie warnt vor dem Verlust von demokratischer Orientierung. Dann der Gipfel Neue Seidenstraße. Der frühere US-Vizepräsident Biden hat angekündigt, dass er sich um die Präsidentschaft bewerben will. Und Putin und das Treffen mit Kim. Unter anderem das alles in dieser Sendung. Wir beginnen in Paris. Eigentlich wollte er schon längst aufgetreten sein und dann kam der Brand dazwischen. Und jetzt hat dann der französische Präsident gesagt, welche Lehren er aus den vielen Protesten der jüngeren Vergangenheit zieht. Barbara Kostolnik.
Die Stunden der Wahrheit offenbarten eines sehr deutlich. Der französische Präsident ist mit sich selbst ins Gericht gegangen. Man kann davon ausgehen, dass die nicht enden wollenden Proteste der Gelben Westen und der folgende Grand Débat daran einen gewissen Anteil hatten. Quintessenz.
Ce moment m'a transformé.
Dieser Moment hat mich transformiert. Ich habe nicht das Land über diese große Debatte entdeckt, aber ich habe erfühlt, was viele Mitbürger umtreibt, ihre Sorgen, ihr Unverständnis.
Vive des douleurs, des incompréhensions.
Nun will der Präsident gelernt haben, dass man Französinnen und Franzosen nicht einfach so transformieren kann, sprich vom Kopf auf die Füße stellen, nur weil man es eben kann, als Präsident, der seine Schwächen kennt und öffentlich zugibt. Ich war mit den Franzosen so ungeduldig und fordernd wie mit meiner Regierung. Und ich habe ihnen das Gefühl gegeben, ich sei hart, manchmal ungerecht. Ich bedauere das. Aus der großen nationalen Debatte, die ihn wochenlang viele Stunden mit seinen Landsleuten und deren Sorgen konfrontierte, hat Macron unter anderem folgende Konsequenzen gezogen. Ich will Steuersenkungen für diejenigen, die arbeiten, indem ich die Einkommenssteuer nicht unerheblich senke. Humaner und vor allem gerechter soll es künftig im Land zugehen. Um die 5 Milliarden Euro zu finden, die für die Steuersenkungen der arbeitenden Franzosen veranschlagt werden, sollen Steuerschlupflöcher für Unternehmen geschlossen werden. Macron plant eine Agenda 2025, wobei jeder Einzelne dazu angehalten wird, das Beste von sich einzubringen.
C'est ainsi.
Auf diese Weise können wir die Kunst, französisch zu sein, wie ich es nennen würde, wieder aufleben lassen. Sprich, verwurzelt zu sein in unserem Land, unserer Geschichte und doch auch in der Welt, in der Zukunft. Weniger poetisch versprach der Präsident mehr Bürgerbeteiligung, also Petitionen, vor allem auf lokaler Ebene, Vereinfachung der Strukturen, die Abschaffung der Elitebeamtenschmiede ENA, eine dezentralere Republik, in der nicht alles an Paris ausgerichtet ist. Stadt und Land versöhnen, dabei aber die Landesgrenzen nicht vernachlässigen, fordert Macron. Marine Le Pen vom rechtsextremen Rassemblement National dürfte das mit Interesse vernommen haben.
Je crois très profondément.
Ich glaube fest an einen offenen Patriotismus, an ein wettbewerbsfähiges Frankreich. Aber um offen zu sein, muss man seine Grenzen kennen. Wir haben in Europa den Schengen-Raum, aber das funktioniert nicht mehr. Wir müssen unsere Migrationspolitik überdenken. Wir brauchen ein Europa, das seine Grenzen schützt.
Qui les protège?
Die Welt habe sich geändert, stellte der Präsident fest. Aber sei deswegen alles, was er in den letzten beiden Jahren auf den Weg gebracht habe, falsch gewesen? Eine rhetorische Frage.
Je crois tout le contraire.
Ich glaube das Gegenteil. Wir dürfen nicht mit der Transformation aufhören. Er hat viel gehört und zugehört in den letzten Wochen. Aber wer jetzt denkt, der neue Macron mache alles anders, hat sich schwer geirrt. Wir müssen noch weitergehen, weswegen als nächstes die Arbeitslosenversicherungs- und die Rentenreform angepackt werden. Ob ihn die vielen Hassbotschaften der Gelben Westen, die gelbe Wut, die schlechten Umfragewerte nicht zum Nachdenken bringen würden, wurde Macron gefragt.
Quand on cherche le pouvoir.
Wenn man die Macht will und gewählt wird, akzeptiert man die Wut, die damit einhergeht. Wer heutzutage in einer Demokratie ein Land führt, der muss akzeptieren, nicht populär zu sein. Aber ich werde nicht zu einem werden, der gefallen möchte.
Celui qui cherche à plaire.
Macron sieht sich als Stützpfeiler einer Demokratie, die von allen Seiten bedroht ist. Aber er hat nicht vor, von seiner Mission abzurücken, auch wenn sie unliebsame Entscheidungen erfordert. Will er denn nicht 2022 wiedergewählt werden?
Je me fiche de la prochaine élection.
Das ist mir vollkommen egal. Ich will unbedingt, dass diese Amtszeit ein Erfolg wird. Das Pokerface, das er dabei aufsetzt, ist ziemlich cool und überzeugend. Aber Macron hat ja einiges gelernt, sagt er, in letzter Zeit.
Das war Barbara Kostolnik und so viel zum Auftritt des französischen Präsidenten. Wir kommen zur Innenpolitik, genau genommen zu einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Sie fragt alle 2 Jahre, wie stehen wir Deutschen zur Demokratie? Und die Befunde, die dabei herauskommen, sind in aller Regel erschreckend. Auch jetzt die rechten Einstellungen verkrusten in der Mitte. Das ist eine Kurzfassung. Die etwas längere Fassung hat Gudula Geuter.
Die Zustimmung zu rechtsextremistischen Aussagen sinkt, rechtspopulistische Positionen verstetigen sich. Für die Autoren der Mitte-Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung ist das besorgniserregend.
Wenn in der Mitte der Gesellschaft extremistische, populistische Einstellungen hineinrücken, die demokratische Grundprinzipien von Würde und Gleichwertigkeit in Frage stellen, da müssen wir die Frage stellen, ist das noch die Mitte oder geht sie da verloren?
Formuliert der Bielefelder Konfliktforscher Andreas Zick und gibt mit dem Namen der Studie die Antwort. Hatten die Autoren im letzten und vorletzten Jahr noch getitelt fragile Mitte, gespaltene Mitte, heißt es in diesem Jahr drastischer verlorene Mitte. Alle 2 Jahre legen die Forscher um Zick die Auswertung vor. Dabei sind einige Nachrichten gut. So gibt die große Mehrheit der knapp 2000 Befragten der Demokratie gute Noten und ist außerdem sensibel für deren Bedrohung. Zick nennt Beispiele aus der Befragung.
Es ist unerlässlich, dass Deutschland demokratisch regiert wird. Dem stimmen 86% der Befragten zu. Die deutsche Demokratie funktioniert im Großen und Ganzen ganz gut. Dem stimmen immer noch 65% zu. 60% der von uns Befragten sind der Meinung, der Rechtspopulismus in unserer Gesellschaft bedroht die Demokratie.
Die Zustimmungswerte für rechtsextremistische Aussagen sind gesunken und zwar besonders deutlich im Osten. Ost und West liegen jetzt gleich auf bei 2,4%. Fremdenfeindlichkeit allerdings machen die Autoren bei fast 9% der Befragten aus. Gemessen wird dieser Indikator, wie alle anderen, durch die Antworten auf mehrere Fragen. Und so ist auch die Antwort auf die Frage, die Zick konkret nennt, nur ein Indikator neben anderen.
Es leben zu viele Ausländer in Deutschland, dem stimmen 35% der Befragten zu.
Etwa gleich geblieben ist die Einstellung zu Sinti und Roma, die mehr als 18% ablehnen. Antisemitische Aussagen verlieren an Zustimmung, solche, die die Forscher als israelbezogenen Antisemitismus bezeichnen, gewinnen Anhänger. Seit 2002 misst das Bielefelder Institut die Werte für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in konkreten Ausprägungen. Teilweise gibt es da gute Nachrichten. So teilen immer weniger Befragte sexistische oder schwulenfeindliche Aussagen. Dass die deutsche Gesellschaft durch den Islam unterwandert wird, hält dagegen die Hälfte der Bevölkerung wenigstens für möglich. Mehr als die Hälfte äußert sich laut Studie abwertend zu Asylsuchenden, so viele wie seit 2011 nicht mehr. Die an der Oberfläche guten Werte für die Demokratie stellen sich etwas anders dar, wenn konkreter nachgefragt wird. Besorgniserregend findet das Beate Küpper von der Hochschule Niederrhein.
Beispielsweise stimmen der Aussage, die regierenden Parteien betrügen das Volk 22% zu, das ist jeder Fünfte. Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Hier stimmen 11% zu, weitere 6% sagen teils, teils.
In den vergangenen Jahren stieß die Studie in ihrer Anlage teilweise auf Kritik. Im TV-Auftritt der Welt moniert heute auch der Berliner Extremismusforscher Klaus Schröder Aussagen wie: Es lebten zu viele Ausländer in Deutschland oder eine Mehrheit der Flüchtlinge werde nicht verfolgt, hätten für sich allein genommen, ohne Gründe und Argumente des Befragten zu kennen, keinen Wert. Auch die Zuschreibung als rechtspopulistisch hält er für vereinfacht.
Es gibt auf der linken Seite genauso Populismus. Es gibt linken Populismus. Gerade beim israelbezogenen Antisemitismus gehe ich davon aus, dass es auf der linken Seite stärker verbreitet ist als auf der rechten Seite oder gleich stark.
Wie die Autoren der Studie, so plädieren auch SPD und Grüne dafür, mehr in politische Bildung und Demokratieförderung zu investieren. SPD-Fraktionsvize Eva Högel erhofft sich einen stärkeren Zusammenhalt durch eine bessere Integration von Asylsuchenden. Grüne und Linke werfen nicht nur der AfD, sondern auch etwa Vertretern von CDU und CSU vor, sie hätten zu einer Verrohung der öffentlichen Debatte beigetragen.
Das war Gudula Geuter, das war die Studie Verlust der demokratischen Orientierung. Wir wollen das Thema vertiefen und dazu begrüße ich am Telefon Oliver Decker, den Leiter des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung an der Universität Leipzig. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Herr Zuheide.
Verliert die Mitte ihre demokratische Orientierung? Das ist die Kernthese. Stützen Sie diese These?
Ja, im Grunde genommen ist die Studie in ihren Ergebnissen sehr eindeutig und liefert auch dafür klare Ergebnisse. Man kann jetzt einschränkend sagen, dass die Mitte, soweit wir auch wissen, aus vielen Studien, auch den unsrigen, nie der Hort der Demokratie gewesen ist. Insofern ist die Frage, wie stark der Verlust ist oder ob hier auch deutlicher was wird, was auch schon die ganze Zeit als Potenzial und Bedrohungspotenzial vorhanden gewesen ist. Aber der Befund selber ist stabil und eindeutig.
Möglicherweise äußert man sich heute oder äußern viele Menschen sich heute drastischer, als das früher der Fall war. Ich will das zuspitzen. Ich will sagen, wenn da die Rede ist, nicht nur von der verlorenen Mitte, sondern dass es feindselige Zustände gibt. Ja, manchmal auch Hass. Gelegentlich begegnet das ja auch unser einem hier, wenn man die Mails liest, die hin und wieder zu Interviews kommen. Mhm. Ist das nur eine Veränderung sozusagen der Form des Äußerns?
Nur würde ich hier in Frage stellen, das ist ein sehr relevanter Unterschied, der auch eine Veränderung im politischen Klima natürlich mit anzeigt. Wir haben in unseren Studienreihen ja seit 2002 sehr deutlich zeigen können, dass das Potenzial in der Bevölkerung sehr hoch ist an rechtsextremen Einstellungen. Und dann auch gleichzeitig immer darauf hingewiesen, wie gefährlich es wird, wenn das tatsächlich zum Tragen kommt und zum Handeln kommt. Und seit 2016 bzw. 2015 wissen wir, dass diese im Grunde genommen Handlungsbereitschaft, eine Radikalisierung auch stattgefunden hat. Menschen, die lange Zeit so dachten, handeln jetzt so, und die Gewaltbereitschaft ist gerade bei diesen Eingestellten höher geworden. Das ist tatsächlich die Problemlage, mit der wir konfrontiert sind.
Hat das zu tun mit einer veränderten objektiven Lage oder ist es so, dass es subjektiv empfunden wird und dann argumentieren viele so und das wird man doch mal sagen dürfen und dann wird's gesagt?
Ja, also Sie machen da eine interessante Unterscheidung, die ich wahrscheinlich nicht machen würde. Sehen Sie, wenn eine Krise besteht, ja zum Beispiel eine gesellschaftliche Krise besteht ja nie objektiv, sondern immer nur dann, wenn ein relevanter Anteil der Bevölkerung der Ansicht ist, dass sie besteht. Ich will sagen, nehmen wir das Beispiel der NSU-Morde. Das wurde lange Zeit überhaupt nicht als tatsächlich auch als gesellschaftliche Krise wahrgenommen. Und von der Erderwärmung, da müssen wir ja heute noch darüber sprechen und sehr lange diskutieren mit bestimmten Bevölkerungskreisen, die im Übrigen sehr hohe Überschneidungen haben, genau mit dieser antidemokratischen Einstellung, dass es sich dabei handelt und die das nicht als Krise wahrnehmen. Ich will sagen, subjektiv, ja, es kann nur um eine subjektive Kriseneinschätzung gehen und die macht dann tatsächlich auch eine gesellschaftliche Krise mit aus. Und die große Diskrepanz, die wir momentan haben in der Gesellschaft, ist als ein Teil der Bevölkerung die Liberalisierung der Gesellschaft als Krise wahrnimmt und ein anderer Teil tatsächlich die extreme Rechte als Krise wahrnimmt. Und das ist die Polarisierung, von der wir auch schon sprachen.
Was heißt denn eigentlich Liberalisierung? Ich weiß gar nicht, ob die Menschen wieder wirklich anders leben wollten. Und viele, die ja auch einer anderen politischen Grundauffassung angehören, nehmen für sich persönlich in Anspruch, dass Ehe, Familie und ein solches Bild möglicherweise sich verändert hat. Ist da eine hohe Widersprüchlichkeit oder wie ist das eigentlich?
Sehen Sie, ich glaube, dass eine Sache sehr deutlich ist, dass in den letzten Jahren viele Menschen, die auch selber für sich jetzt nicht groß gesellschaftliche Freiräume in Anspruch nehmen wollen, mitbekommen haben, dass es für alle gut ist, wenn die Emanzipation der Frau in der Gesellschaft stattfindet, wenn Kinderrechte gelten, wenn für Schwule und Lesben Rechte gelten, wenn es doppelte Staatsbürgerschaft gibt. Das heißt, die Emanzipation der Frau ist nicht nur eine, von der Frauen partizipieren, sondern auch alle in der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, in den letzten 20, 30 Jahren vermehrt Menschen deutlich geworden und andere, auch wenn sie selber sagen, ich nehme das für mich nicht in Anspruch, aber das soll so sein, und andere, ja, ein gewisser Anteil, den würde ich sogar noch höher einschätzen, als in auch auf Grundlage unserer Daten, als jetzt in der Studie, 30% der Bevölkerung und etwas mehr, stören sich an diesen Freiheitsrechten, die andere bekommen. Die wollen die zwar auch für sich haben, jeder Mensch will für sich Freiheitsrechte, aber es ist immer, also die Probe aufs Exempel ist immer, wie viele Rechte sollen andere haben. Und da gibt es Menschen, die sagen, nein, das sollte man einschränken, diese Rechte. Und darum gehen ja momentan auch gesellschaftspolitisch sehr viele Auseinandersetzungen. Das ist gut, das hat auch seine positiven Seiten, weil Auseinandersetzungen und politische Debatten geführt werden müssen. Aber dann wird eben auch sichtbar, wie viel antiliberale Positionen in der Gesellschaft existieren.
Oder hat es damit zu tun, dass es am Ende alles sehr widersprüchlich ist? Ich will jetzt keine psychologischen Begriffe benutzen, aber jetzt, Sie haben gerade was Wichtiges gesagt, die Verschwörungstheorien kommen ja auch, dass man dann sozusagen für sich möglicherweise irgendwas in Anspruch nehme, bei anderen, das ist dann Verschwörung, da stecken dann andere hinter. Also wenn ich lese, dass über 30%, ein Drittel glauben, Politiker seien prinzipiell nur Marionetten, wir Journalisten hier wahrscheinlich auch. Wir beide wissen, das ist, Entschuldigung, Unsinn, wenn ich diese Wertung vorwegnehmen darf. Wie kommt das?
Ja, auch da würde ich sagen, nach den Daten, die mir auch vorliegen aus unserer Autoritarismusstudie, die Werte sind sogar eher höher. Und das kommt dadurch zustande, und da ist die Psychologie diejenige, die Antworten geben kann, dass in einer Welt, die für manche überfordernd geworden ist, Verschwörungsmentalität eine paradoxe, eine widersprüchliche Wirkung hat. Sie haben das Gefühl, zwar einerseits, es gibt Gegner und Feinde im Geheimen, aber sie wissen darum. Und das gibt ihnen einen Moment von Kontrolle zurück. Das dürfen wir nicht unterschätzen, dass in dem Moment, wo manche Zusammenhänge für Menschen auch sehr komplex werden, die Verschwörungsmentalität eine Option ist. Und deswegen nennen wir es ja auch Mentalität. Es geht nicht um Theorien, es geht auch nicht darum, dass möglicherweise manche Gruppen in der Gesellschaft bessere Möglichkeiten haben, ihre Interessen durchzusetzen. Und man muss es kritisieren. Das ist ja alles im Rahmen des politischen Diskurses. Aber es geht darum, dass die Menschen ein Bedürfnis danach haben, dunkle Mächte im Hintergrund zu sehen, um das Gefühl zu haben, sie wissen, worum es geht. Sie haben eine Ordnung, sie haben das Gefühl, sie durchblicken Dinge. Und das ist hier auch ein wesentlicher Punkt. Ohne Psychologie würden sie das nicht verstehen.
Wie schaffen wir mehr Aufklärung? Das ist ja was, jetzt sage ich das wahrscheinlich wertend, wir beide wollen.
Ja, Aufklärung ist ein sehr wichtiges und hohes Gut. Und ich würde sagen, es geht im Grunde genommen auch nur in Bereichen, die erstmal diesem Phänomen Rechtsextremismus und Rassismus relativ weit entfernt zu liegen scheinen. Sie müssen Menschen stark machen. Sie müssen sie in der Schule ernst nehmen. Sie müssen dort demokratische Verhältnisse schaffen. Sie müssen sie aber auch in der Gesellschaft ernst nehmen. Und da sehen wir in den letzten Jahren durchaus bei aller Liberalisierung auch andere Tendenzen. Das heißt, dass Menschen gegenüber gesellschaftlichen Institutionen, Arbeitsamt oder auch, ich denke an die neuen Polizeigesetze, schwächer gemacht werden gegenüber Interessen des Allgemeinen. Und das nehmen die meisten Menschen hin, aber die Rechnung wird an anderer Stelle beglichen. Diejenigen, die ihr eigenes Leben nicht leben dürfen, hassen das Leben der anderen. Und das ist die Konsequenz auch aus solchen Entwicklungen. Und da muss man genau hingucken, wie stark machen wir die einzelnen Menschen und wie stark machen wir die gesellschaftlichen Institutionen und wie kann man das wirklich gut austarieren.
Also Partizipation und nicht bloß davon reden, wie das marketingmäßig manchmal passiert.
Exakt.
Ja, danke schön. Der Dank geht an Oliver Decker vom Kompetenzzentrum für Rechtsextremismus der Universität Leipzig. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. In Peking beginnt morgen ein Gipfel mit Repräsentanten aus 100 Staaten. Es geht um den Bau einer neuen Seidenstraße. Viele spricht dafür, aber es gibt eben auch jede Menge kritische Fragen. Zum Beispiel die Frage, ob diese Straße nur eine oder vielleicht auch zwei Richtungen hat. Axel Dorloff mit einem Vorbericht.
Die Flaggen hängen immer dann, wenn es für China wichtig wird. Auf dem Weg vom Pekinger Flughafen in die Innenstadt sieht man sie derzeit alle paar Meter im Wind wehen. Flaggen von den Ländern, die zu Gast beim Seidenstraßengipfel sind. Andere Flaggen mit Parolen zur neuen Seidenstraße. Darauf steht: gemeinsamer Beitrag, geteilter Nutzen. Oder Seidenstraßenkooperation für eine strahlende gemeinsame Zukunft. Die Initiative Neue Seidenstraße ist erfolgreicher Kern der chinesischen Außenpolitik, schwärmt Außenminister Wang Yi. In der Tat haben die Seidenstraßenprojekte und Kooperationen der vergangenen 6 Jahre fruchtbare Ergebnisse gebracht. Einige Länder haben ihre erste Überseebrücke oder die erste Schnellstraße gebaut. Andere haben im Rahmen der Initiative Neue Seidenstraße einen Hafen und damit den Zugang zum Ozean erschaffen. Oder zum ersten Mal eine eigene industrielle Infrastruktur aufgebaut. China möchte ein neues Handelsnetzwerk zwischen Asien, Afrika und Europa schaffen und finanziert dazu neue Häfen, Eisenbahnlinien, Straßen und Industrieparks. Das Versprechen an die Länder ist immer das gleiche: Investitionen und wirtschaftliche Entwicklung. Kritiker warnen vor einer Globalisierung chinesischer Prägung. Bislang profitieren vor allem chinesische Unternehmen. Bis zu 90% aller Seidenstraßenprojekte gehen an heimische Firmen. China locke außerdem mit seinen Krediten gerade kleinere Länder in die Schuldenfalle, warnt auch Jörg Wuttke, ehemaliger Präsident der EU-Kammer in China. Beispiel: eine Autobahn in Montenegro, gebaut von den Chinesen, finanziert durch chinesische Kredite.
Dann wird sie gebaut wie Montenegro, 20 Millionen Dollar der Kilometer. Und das ist bei dem Start von Montenegro dann 40% des Bruttosozialproduktes. Und nach all dem, was man von Feasibility Studies weiß, Montenegro wird niemals in der Lage sein, das zurückzuzahlen. Und dann ist Montenegro so verschuldet, dass dann die Frage entsteht, was machen die Chinesen dann mit dem Schuldner Montenegro?
Viele Staaten bleiben deshalb skeptisch. Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben eine Erklärung zur neuen Seidenstraße bislang nicht unterzeichnet. Zu groß die Bedenken, dass Transparenz, faire Ausschreibungen und verbindliche Handelsregeln auf der Strecke bleiben. Innerhalb der EU gibt es derzeit aber keine einheitliche Strategie, wie man mit der neuen Seidenstraße umgehen soll. Italien hatte sich Ende März als erstes G7-Land dem Megaprojekt angeschlossen und wurde dafür von anderen EU-Partnern teils heftig kritisiert. Etwas übertrieben, findet Ex-Handelskammerpräsident Jörg Wuttke.
Also die Italiener haben ja wahrscheinlich mehr Dresche bekommen, als nötig war. Sie haben nämlich eigentlich, soweit ich weiß, ein sehr gutes Papier zusammengebaut, wo die ganzen europäischen Werte mit reingeschrieben sind. Umweltschutz, Arbeitsschutz und so weiter. Die Frage ist natürlich, warum muss ein Member State sich aus der Reihe bewegen, wo das eigentlich eine Sache ist, wo man sagen könnte, die EU-Kommission steht es für alle gleichzeitig da.
Insgesamt sind 37 Staats- und Regierungschefs zur Seidenstraßenkonferenz nach Peking gekommen. Dazu Dutzende Minister und Vertreter weiterer Staaten. Für Deutschland nimmt Wirtschaftsminister Peter Altmaier an dem Treffen teil. Der ließ im Vorfeld bereits ausrichten, der Bundesregierung komme es darauf an, dass bei den Projekten internationale Standards eingehalten werden. Der Gipfel zur neuen Seidenstraße ist der zweite dieser Art nach 2017. Das Treffen geht bis Samstag. Die politisch wichtigen Termine finden morgen statt. So auch eine Rede von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping.
Das war der Bericht von Axel Dorloff, und der Bundeswirtschaftsminister ist auf dem Weg nach Peking. Deshalb hat der Kollege Christoph Heinemann im Vorfeld mit ihm genau zu diesem Thema gesprochen. Hier hören Sie Peter Altmaier.
Wir sind ja in einem Prozess des gegenseitigen Besprechens von Herausforderungen und Problemen. Wir haben bei dem EU-China-Gipfel vor etwa 2 Wochen ein sehr anspruchsvolles Abschlussdokument unterzeichnet, wo China auch angekündigt hat, dass es seine Märkte weiter öffnen wird. Wir brauchen beispielsweise ein Investitionsgesetz zwischen der Europäischen Union und China, was eben europäischen Unternehmen dann auch vergleichbare Rechte in China einräumt. Das alles muss jetzt umgesetzt werden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir deutlich machen, dass wir an einem guten Verhältnis auch mit China interessiert sind, dass es aber nur funktionieren wird, wenn diese Seidenstraßeninitiative kein politisches Instrument ist, sondern eine wirtschaftspolitische Initiative, die zum Wohle aller Beteiligten wirken soll.
Soweit Peter Altmaier im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Das volle Interview morgen früh um 7.15 Uhr in unseren Informationen am Morgen. Und bei der Seidenstraße, da geht es eben um Regeln, Regeln für die Weltordnung, für die Weltwirtschaftsordnung. Zwischen der Europäischen Union und Japan hat es gerade zu Jahresbeginn ein neues Abkommen in dieser Hinsicht gegeben. Und heute wurde Bilanz gezogen in Brüssel. Überwiegend positiv, aber natürlich der Brexit steht dann auch immer noch im Hintergrund. Paul Vorreiter.
Die EU und Japan klopfen sich gegenseitig auf die Schultern. Das Freihandelsabkommen, das beide Seiten ausgehandelt haben und das am 1. Februar in Kraft getreten ist, betrachteten sie bei dem Gipfel in Brüssel schon jetzt als Erfolg, als Zeichen, dass ein regelbasierter Multilateralismus funktionieren kann. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.
Nous avons réalisé des progrès.
Wir haben schon jetzt einen fühlbaren Fortschritt in der kurzen Zeit festgestellt. Wie man zuvor vorhersehen konnte, gibt es einige kleinere Startschwierigkeiten, aber die EU und Japan wollen sie lösen und werden sie lösen. Im Großen und Ganzen sind wir auf einem guten Weg und die Vorteile für die Bürger und die Unternehmen sind bereits jetzt sichtbar. Es handelt sich bei dem Abkommen um das größte jemals ausgehandelte Handelsabkommen der Welt. Die Freihandelszone stellt ein Drittel des globalen Bruttoinlandsprodukts dar. Mit dem Abkommen sollen nach und nach fast alle Zölle auf Produkte wegfallen. Schon jetzt sind gut 90% der EU-Importe vom Zoll befreit. In Japan scheint dabei besonders europäischer Wein beliebt zu sein. Laut EU-Kommission wurden in den vergangenen 2 Monaten 40% mehr Flaschen verkauft. Bei Wein aus dem französischen Elsass stieg der Export sogar um 70%. Erwartungsgemäß soll der Export vor allem bei verarbeiteten Lebensmitteln stark zunehmen. Aus Sicht der EU-Kommission hängen rund 600.000 Jobs mit dem Abkommen zusammen. In der Abschlusserklärung zu dem Gipfel verpflichteten sich beide Seiten außerdem dazu, gemeinsam in der Welthandelsorganisation WTO auf strengere Regeln zu Industriebeihilfen zu dringen und sie wollen außerdem beim Umweltschutz, in der Sicherheit und bei der Verteidigung kooperieren. Die EU unterstützt auch einen Vorschlag Japans für eine stärkere Zusammenarbeit im Datenverkehr, den die japanische G20-Präsidentschaft beim Gipfel Ende Juni in Osaka noch zur Diskussion stellen wird.
Je voudrais également exprimer mon soutien le plus total.
Ich unterstütze vollkommen die Initiativen, die Premier Abe gestartet hat. Die Initiative Data Free Flow with Trust wird den freien Fluss von Daten ermöglichen und gleichzeitig den Datenschutz verbessern. Wir unterstützen auch den Vorschlag zum Osaka-Track, der dem Onlinehandel einen neuen Rahmen geben soll. Die EU-Kommission steht hier an der Seite Japans.
Le commerce en ligne, la commission sera son meilleur allié en la matière.
Darüber hinaus besprachen die Gipfelteilnehmer noch andere internationale Themen, darunter den Brexit. Ein ungeregelter Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU müsse aus Sicht des japanischen Premiers Abe mit allen Mitteln verhindert werden. Er forderte für japanische Unternehmen, die in Großbritannien Geschäfte machen, klare und planbare Verhältnisse.
Soweit Paul Vorreiter. Um 23.36 Uhr beginnen unsere Kurzberichte beim Bundesgerichtshof. Zum Beispiel wird die Abmahn- und Klagepraxis der deutschen Umwelthilfe im Bereich des Verbraucherschutzes voraussichtlich nicht gestoppt werden. Ein Bericht dazu von Bernd Wolf.
Die Wettbewerbsrichter ließen erkennen, dass sie das Geschäftsmodell der DUH, Einnahmen aus Abmahnungen zu erzielen, für rechtmäßig halten. Auch dass der Verband Gelder in andere Projekte des Umwelt- und Verbraucherschutzes stecke, sei nicht zu beanstanden. Ein großer schwäbischer Autohändler hatte einen Streit mit der DUH bis vor den Bundesgerichtshof gebracht. Weil er auf seiner Internetseite nicht ordentlich über Spritverbrauch und CO2-Ausstoß eines hochmotorisierten Wagens mit mehreren hundert PS informierte, verlangte die Umwelthilfe Unterlassung und erhob eine Abmahngebühr. Der Händler weigerte sich. Seine Begründung, der DUH gehe es nicht um fairen Wettbewerb, sondern ums Geld, das sei Rechtsmissbrauch. Seine Anwältin vor dem BGH verglich die deutsche Umwelthilfe mit dem Verein ATTAC, dem der Bundesfinanzhof vor kurzem die Gemeinnützigkeit entzogen hatte, wegen politischer Tätigkeit.
Die Kinder des Drogeriemarktunternehmers Anton Schlecker müssen ihre Gefängnisstrafen antreten. Das hat der Bundesgerichtshof nun entschieden. Uli Zwerenz.
Lars und Maike Schlecker sind damit nun rechtskräftig zu jeweils 2 Jahren und 7 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Strafen können nach der Entscheidung des BGH nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Den beiden Kindern des ehemaligen Drogeriemarktunternehmers werden Untreue, Insolvenzverschleppung und Beihilfe zum Bankrott ihres Vaters vorgeworfen. Anton Schlecker war im November 2017 zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt worden und hatte damals das Urteil des Stuttgarter Landgerichts akzeptiert. Weil der von den Kindern verursachte Schaden höher war als bei ihrem Vater, fielen ihre Strafen auch höher aus. Nach der Insolvenz der Drogeriemarktkette im Jahr 2012 wurden in Deutschland mehr als 23.000 Beschäftigte entlassen.
Es geht um die Folgen von Automatisierung und Globalisierung. Eine entsprechende OECD-Studie wurde heute vorgestellt. Da gibt es positive und negative Aspekte. Thorsten Huhn.
Wegen der schnellen Veränderungen der Arbeitswelt sind in den nächsten Jahren in den Industrieländern etwa 14% der Arbeitsplätze gefährdet. Zu diesem Ergebnis kam die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. In Deutschland könnten sogar 18% der Arbeitsplätze wegen der Automatisierung verschwinden. Vor allem Geringqualifizierte sind gefährdet und könnten den Anschluss in ihrem Beruf verlieren, so warnt die OECD. Sie fordert daher die Regierung auf, vor allem den weniger Qualifizierten zu helfen, damit sie auf dem Arbeitsmarkt nicht den Anschluss verlieren. Zugleich ist die Organisation davon überzeugt, dass Deutschland den Wandel besser als die meisten anderen Industrieländer meistern werde. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, räumte ein, dass man vor großen Aufgaben stehe. Die gute Nachricht sei aber, dass die Gesamtbeschäftigung trotz des digitalen Wandels in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht sinken werde. Die Arbeit selbst aber werde sich nachhaltig verändern, sagte Heil. Im Sommer will er eine nationale Weiterbildungsstrategie vorlegen.
Mit dem neuen Präsidenten in Brasilien wird immer mehr abgeholzt. Allerdings, die Folgen sind klar für das Weltklima. Und jetzt gibt es auch Widerspruch. Ivo Maruschik.
Darauf hat die Organisation Global Forest Watch hingewiesen und damit die Beobachtungen von brasilianischen Organisationen bestätigt. Allein in Brasilien sind im vergangenen Jahr 13.500 Quadratkilometer Tropenwald Opfer von Kettensägen oder Brandrodungen geworden. Es fehlt nicht mehr viel, dann wäre damit die Fläche von Schleswig-Holstein erreicht. Die Rodungen haben also schon vor dem Amtsantritt von Präsident Bolsonaro wieder zugenommen. Unter seiner Regierung ist aber kaum damit zu rechnen, dass der Trend sich wieder umkehrt. Bolsonaro hat angekündigt, keine Naturschutzgebiete oder Reservate für indigene Völker mehr auszuweisen. Umweltauflagen hält er für unnötige Hindernisse für die Industrie und die Entwicklung des Landes. Bolsonaro will stattdessen Bergbauprojekte und den Bau neuer Straßen im Amazonasbecken unterstützen. Auch den Bau neuer Staudämme bewertet er positiv. Bedenken wischt der Präsident mit dem Argument beiseite, Brasilien habe ohnehin mehr Wald als alle anderen Länder. In der Hauptstadt Brasilia demonstrieren in diesen Tagen tausende Indigene für den Erhalt ihrer Kulturen und ihrer Lebensräume.
Um 23.41 Uhr blicken wir heute auf das Börsengeschehen und da steht natürlich die geplatzte Fusion zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank im Mittelpunkt, Konrad Busen.
Am Tag, an dem die Bankenfusion platzte, gab es vor der Frankfurter Börse eine Demo. Nicht in gelben Westen, sondern in hellblau demonstrieren diese Franzosen aus allen Ecken des Nachbarlandes extra angereist. Wir sind Mitarbeiter der Ladenkette Office Depot, die von der deutschen Finanzfirma Aurelius übernommen wurde und nun, wie die Franzosen meinen, kaputt gespart wird. Deswegen die Demo vor der Börse in Frankfurt. Drinnen, im Handelssaal, dreht sich an diesem Donnerstag natürlich alles um die Deutsche und die Commerzbank. Als am Vormittag die Nachricht von der abgeblasenen Fusion über den Ticker läuft, schießt der Deutsche Bank Aktienkurs erst einmal in die Höhe. Eine mögliche Kapitalerhöhung, also dass deutsche Bankaktionäre wegen einer Übernahme der Commerzbank womöglich Geld nachschießen müssen, ist vom Tisch. Allerdings, die Freude währt nur kurz. Am Abend stehen die Aktien der Deutschen Bank 1,5% im Minus, die von der Commerzbank 2,3% niedriger. Zwar gibt es jede Menge Spekulationen an der Börse, wie es weitergehen könnte für die beiden Banken, welche europaweiten Fusionen nun vorstellbar sind, aber nichts, was unmittelbar für Kursfantasie reichen würde. Auch der deutsche Aktienindex DAX beendet den Tag im Minus, 0,25% niedriger bei 12.283 Punkten. Zu den wenigen Gewinnern dieses Donnerstags gehörten die Aktien von Bayer. Am Tag vor der Hauptversammlung teilte der Konzern mit, dass dank der Übernahme von Monsanto Umsatz und Gewinn bei Bayer deutlich gestiegen sind.
Das war der Börsenbericht, das war Konrad Busen. Wir schauen in die Vereinigten Staaten. Ja, er hat es getan, er hat sich bekannt. Joe Biden will antreten. Es ist sein dritter Anlauf um die Präsidentschaft. Und er hat erstmal allerdings die eigene Partei zu überzeugen. Ganz einfach wird das nicht. Auf der anderen Seite ist er einer der bekanntesten. Schauen wir, wie es ausgeht. Martina Butler.
Die zentralen Werte dieser Nation, unser Ansehen in der Welt, unsere Demokratie, alles, was Amerika zu Amerika macht, steht auf dem Spiel. Deshalb kündige ich heute meine Präsidentschaftskandidatur an.
Joe Biden hat diese Erklärung schon zweimal abgegeben. 1988 und 2008 hat er bereits Anlauf genommen, um US-Präsident zu werden. Nun, nachdem er 8 Jahre Obamas Vize war, der dritte Versuch, ins Weiße Haus zu kommen. Und da gehört nur einer hin, der an beiden Enden brennt, ist Biden überzeugt.
Es sollte sich niemand für dieses Amt bewerben, der nicht bereit ist, 110% zu geben.
Sollte der 76-jährige US-Präsident werden, wäre er der älteste Präsident, der je den Amtseid abgelegt hat. Ein Typ, mit dem viele gern mal ein Bier trinken würden. Authentisch, zum Anfassen. Ein aus der Mittelklasse, der sich bei Demokraten und Republikanern in seinen 36 Jahren als Senator viel Anerkennung und Sympathie erarbeitet hat. Nicht umsonst führt er seit Wochen die Umfragen des überlaufenden demokratischen Bewerberfelds an, obwohl er noch nicht mal seine Kandidatur erklärt hatte. Viele wollen ihn. Dass Biden gern auch mal was rausrutscht, dass er als Mann der Mitte gilt, während seine Partei weiter nach links gerückt ist und dass seine jahrelange politische Arbeit durchaus Angriffspunkte liefert, all das lässt Trump gelassen reagieren auf die Frage, ob er Biden als Herausforderer fürchten würde.
Nein, der ist keine Gefahr. Der kann nur sich selbst gefährlich werden.
Anfang der 70er Jahre, als Biden gerade zum Senator gewählt war, sterben seine Frau und seine kleine Tochter bei einem Autounfall. Der damals 30-Jährige war von einem Moment auf den anderen alleinerziehender Vater von zwei Söhnen. Deshalb zog er nicht nach Washington, sondern fuhr täglich mit dem Zug zur Arbeit ins Kapitol. Ein zweites Mal hat das Land Joe Biden als trauernden Mann erlebt, als sein Sohn Beau 2015 an einem Gehirntumor stirbt. Biden hat den Respekt vieler Amerikaner und er will's noch mal wissen. Und ginge es nicht darum, Trump aus dem Weißen Haus zu jagen, wäre er womöglich gar nicht angetreten. Aber den weißhaarigen, schlanken Mann mit klarem moralischem Kompass treibt der Kampf für etwas sehr Grundsätzliches an.
Folks, this is not who we are.
Leute, so sind wir nicht. Wir müssen uns daran erinnern, was unser Land so besonders macht. Es sind unsere Werte, woran wir glauben. Es klingt kitschig, aber es ist das amerikanische Credo. Ernsthaft.
Joe Biden hat viel Erfahrung, ist ein Experte in Sachen Außenpolitik. Er ist ein Arbeitstier und wird sicher nicht darauf hoffen, dass ihm die Kandidatur zufällt. Vor allem, weil klar ist, dass in der US-Politik die Zeit der Moderaten und der alten weißen Männer eigentlich gerade zu Ende geht.
Soweit der Bericht von Martina Budler. Der russische Präsident Putin hat sich auf dem Weg nach Peking, wo über die Seidenstraße gesprochen wird, noch kurz mit dem nordkoreanischen Führer Kim getroffen. Beide hatten einiges zu besprechen, allerdings die Botschaften waren vor allen Dingen an jemand anders gerichtet. Sowohl Putin als auch Kim haben das Ganze inszeniert mit Blick auf den amerikanischen Präsidenten Trump. Insofern verwundert nicht, was Marta Wilczynski berichtet.
Mit dem Resultat der Verhandlungen sind wir alle sehr zufrieden, ich und meine Kollegen. Nach seinem vielseits als historisch bezeichneten Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un gab Wladimir Putin in der ostrussischen Hafenstadt Wladiwostok noch eine Pressekonferenz. Allein. Eine gemeinsame Abschlusserklärung mit Kim war von vornherein nicht geplant, trotz der guten Stimmung. Kim Jong-un ist eine sehr offene Person. Wir haben einen sehr freien Dialog geführt zu allen Themen, die auf der Agenda standen, zu bilateralen Beziehungen, Sanktionen, dem UNO-Sicherheitsrat, den Beziehungen zu den USA und natürlich zum wichtigsten Thema der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. 4 Stunden lang hatten der russische Präsident und der nordkoreanische Machthaber miteinander gesprochen. Erst unter 4 Augen, dann gemeinsam mit ihren Delegationen. Danach gab es noch einen Empfang, bei dem auf Wunsch Kim Jong-uns russische Spezialitäten serviert wurden, wie Borscht und Pelmeni. Bereits hier sprach Putin einen Toast aus auf das in seinen Augen sehr gelungene Treffen. Wir gehen davon aus, dass es keine Alternative zu einer friedlichen Lösung gibt, für den Atomkonflikt wie auch für alle anderen Probleme der Region. Russland ist bereit, zur Verringerung der Spannungen beizutragen. Wie eine koreanische Weisheit besagt, wenn man seine Kräfte vereint, kann man einen Berg bewegen. Ich bin überzeugt, dass gerade das die Stütze des Erfolgs ist. Im Atomstreit mit Nordkorea setzt Wladimir Putin auf eine andere Strategie als Donald Trump. Statt mit Ultimaten zu drohen, möchte er Kim Jong-un eine Erleichterung der Sanktionen in Aussicht stellen, wenn dieser sich ebenfalls bereit zeigt, einzulenken. Eine Variante, die auch Russland entgegenkommen würde, da die Sanktionen gegen Nordkorea auch die nicht besonders umfassenden Handelsbeziehungen beider Länder betreffen. Da Russland allein in dieser Frage jedoch nichts bewirken kann, sieht Putin sein Land vor allem in der Vermittlerrolle. Ich werde natürlich auch morgen in Peking mit der chinesischen Führung reden, aber genauso offen werden wir diese Frage und das heutige Treffen mit der amerikanischen Führung besprechen. Hier gibt es keine Geheimnisse. Die Position Russlands war immer offen, es gibt keinen Komplott. Mehr noch, Kim Jong-un hat uns selbst gebeten, die amerikanische Seite über seine Positionen und seine Fragen zu informieren. Und auch Kim Jong-un zeigte sich sehr angetan von diesem ersten Zusammentreffen. Kurz nach dem Vier-Augen-Gespräch sagte er, gerichtet an Putin: Ich danke Ihnen für die angenehme Zeit und ich hoffe, dass unsere Verhandlungen nun im selben konstruktiven Format weitergehen.
Soweit der Bericht von Marta Wilczynski. Der russische Präsident hat also viel zu tun. Mit Kim trifft er sich morgen bei der Seidenstraße. Und als er zu Hause war, hat er noch schnell einen Erlass unterschrieben. Am Mittwoch hat er nämlich angeordnet, dass Staatsbürgerschaftsanträge aus den ostukrainischen Konfliktgebieten in weniger als 3 Monaten zu bearbeiten sind. Das bedeutet russische Pässe für Bürger im Donbass. Das sorgt natürlich für heftige Konflikte, zum Beispiel mit der Ukraine, aber nicht nur da. Und da ist es vor allen Dingen eine Frage für den neuen Präsidenten in der Ukraine. Wie wird er denn damit umgehen? Auch die Europäische Union schaltet sich ein. Die findet das natürlich überhaupt nicht okay. Frank Eichmann.
War es eine längst überfällige humanitäre Geste oder ist es eine neue Stufe einer russischen Aggression im Nachbarland Ukraine? Bis nach Wladiwostok zum Gipfel mit Kim Jong-un verfolgte Wladimir Putin der Sturm von Reaktionen auf sein Dekret, Bürgern in den beiden von Separatisten besetzten Gebieten im Südosten der Ukraine russische Pässe auszuteilen unter erleichterten Bedingungen. Bewusste Konfrontation mit dem neu gewählten ukrainischen Präsidenten? Provozieren? Wir und ich persönlich sind sehr weit davon entfernt, das zu wollen. Die Frage mit den Pässen hat einen rein humanitären Charakter. So Putin bei seiner Pressekonferenz. Die Menschen der beiden sogenannten Volksrepubliken könnten nicht frei reisen, ihre simpelsten Rechte nicht einfordern. Das werde sich ändern, wenn sie einen russischen Pass hätten, die russische Staatsbürgerschaft. Im Übrigen würden Polen, Ungarn oder Rumänien Ähnliches tun, behauptete Putin. Es ist merkwürdig, dass jemand auf eine Entscheidung dieser Art so negativ reagiert. Was Russland genau plant in Gebieten der beiden selbsterklärten Volksrepubliken, erklärte Valentina Kasakova, Chefin der Migrationsbehörde des russischen Innenministeriums. Es ist geplant, die Passanträge der Bürger von Bevollmächtigten der Donetsker und Luganskier Republiken entgegenzunehmen und im Gebiet Rostow zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit wird bei rund 3 Monaten liegen. Bei einem positiven Einbürgerungsbescheid werden die Pässe für die neuen russischen Bürger dann im Gebiet Rostow ausgestellt. Ein inakzeptabler Schritt, so der gerade abgewählte, aber weiter amtierende ukrainische Präsident Petro Poroschenko. Das ist eine beispiellose Einmischung Russlands in die inneren Angelegenheiten eines unabhängigen Staates, eine brutale Verletzung der Souveränität und der Unabhängigkeit der Ukraine. Die Russische Föderation hat wiederum eine rote Linie überschritten und bremst offen und dreist einen Friedensprozess im Donbass. Alles übertrieben? Zumindest verschafft sich Russland einen neuen Hebel zum direkten Eingreifen im Nachbarland. Bei einer Eskalation des Konflikts würde die Verteidigungsdoktrin greifen, nach der die russische Armee zum Schutz der eigenen Staatsbürger eingesetzt werden kann. Der ukrainische Außenminister Klimkin: Die Logik ist sehr einfach. Sie geben die Pässe aus, das gibt ihnen die Möglichkeit einer russischen Invasion auch für einen Invasionskrieg. Wir bauen jetzt internationalen Druck auf, um Russland zu zeigen, dass das nicht straflos so geht. Klimkin rief die, Zitat, ukrainischen Bürger der von Russland besetzten Gebiete auf, die russischen Pässe nicht anzunehmen. Das Dekret aus Moskau bedeutet eine neue Bürde für den neu gewählten ukrainischen Präsidenten Selenskyj, dessen Team schriftlich erklärte, dies sei für die Weltgemeinschaft ein weiterer Beweis der echten Rolle Russlands als Aggressor, der Krieg gegen die Ukraine führe. Dieses Dekret werde nichts für das Hauptziel tun, eine Feuereinstellung im Südosten des Landes.
Der Konflikt in der Ukraine geht weiter. Das waren Einzelheiten zu diesem Thema von Frank Eichmann. Ich habe jetzt Besuch bekommen. Udo Stiel ist bei mir. Er hat schon in die Kommentarspalten von morgen geschaut. Unter anderem natürlich ein Thema, was wir hier auch gewogen haben, die Mittelstandsstudie. Bitte schön, Udo.
Ja, und in dieser Mittelstandsstudie kommt die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung zu dem Schluss, dass rechtspopulistische Einstellungen tiefer in der Bevölkerung verankert sind als noch vor wenigen Jahren. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zweifelt an der Begründung für diese These. Dass die Ursache von Rechtspopulismus nur am Rande mit der Migration zu tun haben darf, aber umso mehr mit Neoliberalismus, hat wohl mehr mit der Friedrich-Ebert-Stiftung als mit seriöser Extremismusforschung zu tun. Kann nicht sein, was nicht sein darf? Das Pendel schlägt zurück, stellt die neue Osnabrücker Zeitung fest. Besonders deutlich zeigt sich das beim Blick auf die Bewältigung bzw. Nichtbewältigung der sogenannten Flüchtlingskrise. Dass die Wir schaffen das Parole der Bundeskanzlerin war von vielen Anfang an suspekt. Und im Nachhinein hat sich gezeigt, dass die Probleme zwar nicht unlösbar sind, aber doch wesentlich größer als gedacht. Die Koblenzer Rheinzeitung empfiehlt der Politik, Lösungen vorzulegen, auch unbequeme. Dies sei das beste Rezept gegen Wut. Wenn fast 50% glauben, dass geheime Organisationen in Deutschland mitregieren, dann zeigt dies, wie stark die Demokratie an Vertrauen verloren hat. Und es unterstreicht, dass sich immer mehr Menschen aus der Mittelschicht in einem wirtschaftlich vermeintlich prosperierenden Land vom Abstieg bedroht fühlen. Auf einen sprachlichen Wandel in der öffentlichen Debatte weisen die Nürnberger Nachrichten hin. Die neuen Zahlen legen den Verdacht nahe, dass die harte politische Rhetorik, zum Beispiel der Begriff Asyltourismus, das Klima unnötig vergiftet hat. Auch ökonomisch driftet die Gesellschaft auseinander. Deutschland hat einen im Vergleich zu seinen Nachbarn exzessiv großen Niedriglohnbereich. Armut frisst sich in die Mitte vor. Jetzt noch ein Blick nach Wladiwostok. Russlands Präsident Putin hatte den nordkoreanischen Machthaber Kim zu Gast. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle betrachtet das Treffen als Mittel zum Zweck. In Wirklichkeit hatten die beiden starken Männer aus strukturell eher schwachen Staaten vor allem ein Ziel. Sie wollten auf der Weltbühne Präsenz zeigen. Die Bilder waren die Botschaft. Und sie sollten besagen, seht her, wir sind handlungsfähig. Wir brauchen euch Amerikaner, Chinesen und Südkoreaner zwar, aber ihr braucht uns ebenso. Und die Landshuter Zeitung stellt die Glaubwürdigkeit von Putins Worten in Frage. Wenn Putin sagt, nur die Einhaltung internationalen Rechts und nicht das Recht des Stärkeren könne den Konflikt auf der koreanischen Halbinsel lösen, dann klingt das beinahe wie Hohn. Zwar ist dieser Satz, der sich an den amerikanischen Präsidenten richtet, völlig korrekt. Doch Putin selbst schert sich wenig um Völkerrecht und setzt gern, etwa in der Ukraine oder in Syrien, auf das Recht des Stärkeren.
Dankeschön, das war der Kollege Udo Stiel, das war unser Blick in die Kommentarspalten von morgen und das war der Tag, die Welt, so wie wir sie heute gesehen haben. Ich habe noch die Freude, Sie auf die nachfolgenden Sendungen hinzuweisen, wo wir natürlich weiter alles Wichtige berichten werden. Morgen früh dann ab 5 Uhr der Kollege Christoph Heinemann, unter anderem mit dem schon angekündigten Interview mit Peter Altmaier um 7.15 Uhr zum Thema Seidenstraße und um 8.10 Uhr dann Umweltbilanzen von elektrischen Autos und City-Maut, ein anderes hochumstrittenes Thema. Dazu dann ein Interview mit Boris Palmer, dem Oberbürgermeister aus Tübingen von den Grünen. Mein Name ist Jürgen Zaheide und ich sage bis demnächst und tschüss.